bei dieser Parade hat man eine Art von Enttäuschung gesehen, die ich so bei Trump noch nie gesehen habe. Also die Enttäuschung darüber, dass eben nicht so viele dort sind, wie er sich's erhofft hat. Dass der Rückhalt vielleicht gar nicht so groß ist und so stark ist, wie er mal dachte. Also vielleicht erleben wir ja irgendwann mal einen Präsidenten Eric Trump. Als ich reinkam, war ich wirklich überrascht. Also sein Büro war kaum größer als das seiner Mitarbeiter. Es gab jetzt keine goldverzierten Wände oder so oder pompöse Möbel.
Wie im Oval Office.
Genau, das gab's alles nicht. Ja, das war ein sehr normales Büro. Er sagte, dass sein Vater immer ankündigen würde, was er dann täte. Also man müsse ihm nur zuhören. Beispiel Venezuela, die Antwort war, es wird gedroht und versucht zu verhandeln. Und wenn dann kein Ergebnis am Ende bei herumkommt, dann wird eben einseitig von Seiten der Amerikaner gehandelt.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America first, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Damit willkommen zu einer Spezialfolge aus New York City, die Heimatstadt von Donald Trump. Ein für ihn bis heute Special Place, wie er sagt. Und ja, ihr hört richtig, wahrscheinlich ist es auch gar nicht zu überhören. Mich hat's erwischt. Ich bin heißer. Ich war deswegen auch schon beim Arzt. Der Spaß kostet hier übrigens mal eben $300. Über das Gesundheitssystem mache ich auch bald eine Folge. Jetzt geht es aber erst um etwas anderes. Dazu muss ich erstmal erklären, wo wir hier sind. Für alle How I Met Your Mother Fans. Wir sind in Ted's und Marshalls Lieblingslokal. Das wurde zwar in Filmstudios nachgebaut, aber die Inspiration, das Original, wenn man so will, ist das McG's hier in Manhattan. Und da sind wir gerade. Gut besucht, gut voll und ja, gut laut hier. Die Folge taufen wir um in How I Met Donald Trump und Familie. Reden darüber, wie mein Gast den US-Präsidenten das erste Mal gesehen hat und wie sein Exklusivinterview mit Don Jr. so lief. Vor allem auch, welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen für die aktuelle Politik, von Irankrieg bis Zollstreit. Und weil er gleich morgen nach Houston fliegt, musste ich diese Chance jetzt ergreifen, Stimme hin oder her. Die gute Nachricht vorab, er hat so viel zu erzählen, dass ihr mich eh kaum hören werdet. Er ist New York-Korrespondent für das Handelsblatt, vorher Wirtschafts- und Finanzreporter für die Weltgruppe. Er hat für den Tagesspiegel geschrieben und war außerdem Co-Host von Börsenpodcast. Lauren Mayer, ganz herzlich willkommen bei The Wild House.
Hallo, vielen Dank.
Warst du auch so ein großer How I Met Your Mother-Fan?
Total, das war die Serie meiner Jugend. Ich wohne seit 3 Jahren hier in New York und habe es noch nie hergeschafft. Also es ist das erste Mal, dass ich hier sitze und es sieht tatsächlich schon so aus wie in der Originalserie, finde ich. Also ich komme auf jeden Fall wieder.
Hier gibt es ja auch eine How I Met Your Mother-Speisekarte mit The Naked Man, Slutty Pumpkin, Suit Up Sandwich und Be Awesome Instead. Was nimmst du so?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich bleib heute mal alkoholfrei. Ja, das fällt schwer in dieser Bar. Aber ich belasse es beim Kaffee. Beim nächsten Mal würde ich die Karte mal studieren. Ne? Also das Angebot ist wirklich groß. Ja.
Ich setze auf Tee, aus bekannten Gründen, und nehme hier Macaroni und Cheese. So, jetzt geht's um Donald Trump. Wann und wo bist du ihm denn das erste Mal live begegnet?
Ja, hier leider nicht. Also Donald Trump trinkt ja keinen Alkohol. Von daher ist das, glaube ich, jetzt nicht der Ort, an dem man sich mit Donald Trump hier treffen würde. Aber ich habe ihn an einem Ort getroffen, gar nicht so unweit von dieser Bar, nämlich in Downtown Manhattan. Das ist schon 2 Jahre her. Damals, da stand er vor Gericht hier in Manhattan und musste sich ja Vorwürfen gefallen lassen, dass er seine Geschäftsunterlagen künstlich aufgebauscht hat, um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zu vertuschen. Und da war er eben häufig vor Ort. Und auf dem Vorplatz des Gerichts war ein riesengroßer Presseauflauf. Alle standen da, haben gehofft, ihn irgendwie zu sehen. Manche haben es reingeschafft. Ja, die Schlange war wirklich lang vorm Gerichtsgebäude. Die meisten haben sich schon nachts um 4 angestellt, um irgendwie reinzukommen und einen Platz da im Gerichtssaal zu ergattern. Also das war ein riesen Tamtam um diesen Prozess herum. Und ich hab ihn dann gesehen tatsächlich auch ziemlich nah, als er dann eben ausstieg und ins Gerichtsgebäude reingelaufen ist. Interview oder irgendwie ein paar Worte, die hat er da vor Ort leider nicht fallen gelassen. Dafür war aber Austin Nassau da. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so der mittlerweile bekannteste Trump-Parodist hier im Land. Und der hat dann irgendwie die Menge unterhalten, indem er so ein paar Fake-Interviews gegeben hat. Und das war super, ja, weil wir standen da wirklich stundenlang. Es hat geregnet, es war kalt. Und da hat zumindest einer die Menge so ein bisschen eingeheizt, wenn Trump selbst schon nichts gesagt hat.
Was ja auch ungewöhnlich für ihn ist, weil in Washington D.C., also er äußert sich ja zu allem, egal wo, ob vor dem Weißen Haus, vor der Marine One irgendwie, selbst im Flugzeug, also er meldet sich ja normalerweise von überall, also das war ungewöhnlich. Und nochmal kurz zur Erklärung, Donald Trump kam bei dem Prozess ohne Strafe davon. Der Schuldspruch aber bleibt, Trump ist deswegen ja auch der erste verurteilte US-Präsident. Wie hat er aber da auf dich gewirkt?
Es war ein ganz anderer Trump damals, ja, der war voller Wut, voller Groll, ich weiß nicht, ob du dich an dieses berühmte Mugshot-Foto erinnerst, dieses Polizeifoto. Das ist zwar nicht im Rahmen dieses Prozesses aufgenommen worden, sondern schon davor. Da ging es dann um Vorwürfe im Zuge des Sturms auf das Kapitol in Washington. In dem Zusammenhang ist ja dieses Foto entstanden in Georgia. Aber da hat man ja schon gesehen, dieser Mann ist voller Wut, ja, voller Groll. Und dieses Foto, das aufgenommen worden ist, dieses Polizeifoto, sollte ja genau das auch ausdrücken. Und am Ende hat Trump das ja auch zu seiner Strategie im Wahlkampf gemacht. Ja? Also hat dieses Motiv dieser Wut mitgenommen und damit auch Politik gemacht. Hat ja immer wieder davon gesprochen, dass das alles eine politische Hetzjagd gegen ihn sei. So wirkte er eben auch vor Ort. Ja? Also hat wenig gesagt, kaum eine Miene verzogen. Am Ende sehen wir ja auch heute, dass das auch jetzt inzwischen Teile seiner Politik dominiert, wenn er zumindest darüber spricht, dass die Demokraten ihn verfolgen werden. Ja, dass im Prinzip all das, was an Kritik auch an seiner Politik aufkommt, er immer damit abtut, dass das ja keine berechtigte Kritik sei, sondern entweder eine politische Verfolgungsjagd seiner Gegner oder aber Neid und Missgunst derjenigen, die irgendwie neidisch auf seine Erfolge sind.
Und seitdem hast du ihn ja schon ganz oft auch gesehen. Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, irritiert hat, gewundert hat?
Ich war im vergangenen Jahr bei der Militärparade im Juli in Washington, die ja die größte Militärparade überhaupt werden sollte, mit ganz vielen Panzern, die über die Straßen von Washington rollen sollten, mit Fallschirmjägern, die da durch die Luft flogen. Und ich war vor Ort, stand ziemlich nah an dieser Bühne in der ersten Reihe.
Oh, wow.
Was nicht daran lag, dass ich mich da irgendwie groß durchgekämpft habe oder nachts um drei schon kampiert habe vor dem Eingang, sondern es war einfach wahnsinnig wenig los. Also diese Versprechung von, das wird die größte Militärparade und so, die gingen nicht auf. Also im Publikum standen klar ein paar hundert Leute direkt vor dieser Bühne, aber am Ende war es eben nicht diese erwartete Großveranstaltung.
Oh, jetzt kommt unser Essen.
Thank you.
Das sieht lecker aus. Moment, jetzt müssen wir tauschen, wir haben es verkehrt rum.
So, Moment.
Macaroni and Cheese in meine. Was ist das?
Das sind, ich glaube, Chicken Fingers. Ich hoffe.
Ja? Ich hoffe.
Und bei dieser Parade hat man eine Art von Enttäuschung gesehen, die ich so bei Trump noch nie gesehen habe. Also die Enttäuschung darüber, dass eben nicht so viele dort sind, wie er sich's erhofft hat. Dass der Rückhalt vielleicht gar nicht so groß ist und so stark ist, wie er mal dachte. Und ich glaube, bei dieser Militärparade ist ein bisschen was passiert. Trump hat verstanden, dass er tatsächlich nicht diese bedingungslose, vollumfängliche Unterstützung seiner Anhängerschaft hat, sondern vielleicht auch da verstanden hat, die Unterstützung, die bricht vielleicht auch mal ab, ja, wenn seine Anhänger mit seiner Politik eben nicht einverstanden sind. Und das war ein ganz bemerkenswerter Moment für mich, weil er eben da so offensichtlich wurde. Also klar, die Gefolgschaft, die bricht vielleicht auch schon irgendwie im Kleinen ab und die Zustimmungswerte sinken. Und das sehen wir alles, wenn wir auf die Zahlen blicken, wenn wir auf die Umfragen schauen. Aber das mal so offensichtlich an einem Moment festmachen zu können. Das war für mich ziemlich überraschend und spannend zu sehen.
Wie hat man Ihnen das auch angemerkt?
Die Veranstaltung wurde so ein bisschen vorgezogen. Das war schon der erste Punkt. Also eigentlich sollte es wesentlich später losgehen. Und man hat, glaube ich, im Veranstaltungskomitee verstanden, irgendwie sind gar nicht so viele da und es soll anfangen zu regnen und vielleicht gehen dann noch mehr und Trump steht am Ende vor leeren Rängen da. Also man hat kurzfristig einfach das komplette Programm über Bord geworfen, einfach nur um dieses Bild zu wahren, dass diese Parade irgendwie ganz, ganz groß und toll ist. Aber die Ansprachen waren auch sehr kurz. Ja, es gab da nur ein paar kurze Worte. Es gab keine großen Bilder, die er sonst gern produziert. Ja, er hat nicht groß irgendwie in die Menge gewunken oder sich nochmal präsentiert, getanzt, was er ja auch manchmal gern macht oder so. Das blieb alles aus. Also es war doch ein sehr, sehr bescheidener, zurückhaltender Auftritt von Donald Trump.
Und wie waren dann auch die Reaktionen vor Ort, auch wenn es nicht viele waren, aber wie waren die Reaktionen? Weil landesweit gab es ja auch Proteste.
Genau, die Proteste, die fanden draußen statt. Die waren tatsächlich auch relativ groß und ich weiß noch, als ich das Veranstaltungsgelände dann verlassen habe, da haben dann die Protestierenden tatsächlich auch gewartet auf die Anhänger. Es ist alles überwiegend friedlich geblieben, klar. Aber da hat man tatsächlich auch nochmal diese Polarisierung der Gesellschaft gemerkt. Also die drin waren, die natürlich das toll fanden, die auch hinter Trump standen, die wenigen im Verhältnis zu dem, was erwartet worden ist. Aber draußen eben diejenigen, die das überhaupt nicht verstanden haben, die vielleicht auch gesagt haben, jetzt wird hier Geld ausgegeben für eine große Militärparade, das kostete Abermillionen. Deswegen gab es ja auch interne Kritik, also innerhalb der Republikanischen Partei von eigentlichen Anhängern, die gesagt haben, naja, der Präsident hat uns ja versprochen, irgendwie in unserem Interesse zu handeln, für uns und hat ja auch mal das Motiv verbreitet zu sagen, ich möchte, dass es irgendwie dem Durchschnittsamerikaner auch wirtschaftlich gut geht, dass er mehr Geld in der Tasche haben wird als vorher. Er hat versprochen, das Kostenproblem zu lösen. Und dann ist es natürlich nicht so förderlich zu sagen, ich gebe hier aber Millionen für eine Militärparade an Steuergeld aus, was am Ende ja eben dann den Durchschnittsamerikaner auch wieder trifft.
Und du beobachtest natürlich nicht nur Donald Trump, sondern auch seine ganze Familie. Du hast auch ein Interview bekommen mit seinem Sohn Eric, und zwar in Florida. Wie war das denn, ihn zu interviewen?
Also das war wirklich, ich würde sagen, das spannendste Interview bislang. Eric Trump, der führt ja gemeinsam mit seinem Bruder Don Jr. die Trump Organization. Und das ist natürlich für uns Wirtschaftsjournalisten besonders interessant. Also einerseits jemanden aus der Familie Trump zu haben und andererseits auch denjenigen zu sprechen, der die Geschäfte führt, ja, dieser sagenumwobenen Trump Organization. Die sitzt eigentlich hier im Trump Tower, also gar nicht weit weg von uns, ein paar Meter. Da könnten wir jetzt zu Fuß theoretisch rüberlaufen. Aber das Interview war, wie du schon sagst, in Florida, sozusagen dem Wintersitz der Trump Organization in West Palm Beach. Das ist gar nicht so weit weg von Mar-a-Lago, also sehr, sehr nah auch an der Winterresidenz von Trump. Und als ich reinkam, war ich wirklich überrascht. Also sein Büro war kaum größer als das seiner Mitarbeiter. Es gab jetzt keine goldverzierten Wände oder so oder pompöse Möbel.
Wie im Oval Office.
Genau, das gab's alles nicht. Ja, das war ein sehr normales Büro. Also Bescheidenheit im Zusammenhang mit der Trump-Familie ist ein großes Wort.
Also in dem Punkt nicht wie der Vater, so der Sohn.
Genau, also es wirkte tatsächlich sehr bodenständig familiär. Ja? Also Familienfotos, die da an der Wand hingen und ein paar Flaschen Wein des eigenen Weinguts und so weiter. Und vielleicht passt dazu auch, dass Eric ja eigentlich auch der Zurückhaltendere ist aus dieser Trump-Familie unter den Trump-Kindern. Anders als beispielsweise Don Jr., der ja doch deutlich stärker so die Öffentlichkeit sucht. Und ich habe Eric da als relativ freundlich und zugänglich wahrgenommen. Typisch amerikanisch, muss man sagen. Ja, also Smalltalk, Lob für Europa, das gehört ja irgendwie auch immer bei Amerikanern so zum guten Ton dazu, wenn man sich zu einem Interview verabredet. Aber im Interview selbst ging es dann natürlich zur Sache. Ja, also wir haben viel über Gesellschaft, aber auch über das Geschäft und die Wirtschaft gesprochen. Und da merkt man schon, dass Eric Trump ein Trump ist. Er spricht wie sein Vater, nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich. Also ne, spricht er von der politischen Hetzjagd gegen seine Familie, sagt Diversität und Inklusion, das sei alles ein Grund für die wirtschaftliche Schwäche europäischer Staaten und so weiter. Also dieses Narrativ der Trump-Familie, das lebt er auch weiter und gibt er auch weiter. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen über das Geschäft gesprochen und seine Interessenkonflikte möglicherweise im Kryptogeschäft. Ne, man muss ja schon sehen, dass der Vater als Präsident die Kryptowelt reguliert einerseits und der Sohnemann Geld mit eben jenem Kryptogeschäft verdient. Und das wird dann immer damit abgetan, dass man zum Beispiel gar nicht anders konnte als Familie. Also man musste irgendwie ein Kryptogeschäft aufbauen als Trump-Familie, weil die Banken einen ausgeschlossen hätten von ganz regulären Geschäften und so weiter. Also zusammengefasst merkt man da schon, es ist ein Trump, er spricht wie sein Vater und am Ende ist es im Prinzip nur eine zurückhaltende Variante dessen, was wir beim Präsidenten schon sehen.
Ein kleiner Teaser an dieser Stelle über die Geschäfte von Donald Trump ist schon die nächste Folge in Planung, also da kommt bald was. Was ja sehr bemerkenswert war, ist, dass er auch viel über sein Familienleben erzählt hat. Das ist doch sehr ungewöhnlich.
Er war da relativ offen, das hat mich auch überrascht. Er sprach zum Beispiel über seine Großmutter, die jetzt bei ihm leben würde, die in der Tschechoslowakei damals geboren ist und hat auch davon gesprochen, dass er viel Zeit in Europa verbracht hat. Also er hat da auch eine ganz persönliche Bindung zu Europa. Man hat mittlerweile bei Trump so ein bisschen das Gefühl, dass er da seine deutschen Wurzeln auch gern mal unter den Tisch fallen lässt. Wir haben viel darüber diskutiert, ob dieses Geschenk von Friedrich Merz im Weißen Haus, die Geburtsurkunde, die er überreicht hat, ob das jetzt eigentlich klug war oder vielleicht gar nicht so klug, weil man Trump damit ja darauf aufmerksam macht, dass er ja eigentlich auch quasi der Sprössling einer Migrantenfamilie ist. Und da ist Sohn Eric eben ganz anders. Ja? Also der spricht gern darüber. Man hat das Gefühl, dass er auch irgendwie eine ganz andere Verbundenheit hat als sein Vater. Deswegen, weil er vielleicht auch als Kind wesentlich, wesentlich stärkere persönliche Erfahrungen mit dem Kontinent gemacht hat. Und das war schon sehr spannend zu sehen. Ich glaube, am Ende wirkt sich das aber nicht wirklich auf die politische Haltung aus. Also man merkt eine ähnliche eurokritische Haltung auch bei Eric, wie man sie bei Trump auch sieht, was, glaube ich, auch beides koexistieren kann. Also einerseits diese Verbundenheit zum Kontinent, die Kindheitserfahrung, die er gemacht hat, aber andererseits eben die Kritik an den europäischen Politikern und Herangehensweisen, die wir immer wieder aus dieser Trump-Familie hören.
Jetzt hast du viel auch darüber gesprochen, wie die beiden sich unterscheiden. Wo gibt es denn so einen Punkt, wo du gesagt hast, yep, genau der Trump?
Die Art und Weise zu sprechen, also die Wortwahl, die Gestik und die Mimik, das ist schon interessant. Also da sieht man wirklich, es ist der Sohn des Präsidenten. Und ich glaube inhaltlich auch, wenn wir über die Ambitionen sprechen, also ich habe natürlich am Ende auch gefragt, wer denn jetzt eigentlich nachfolgen soll, wenn Donald Trump denn nicht mehr antreten darf.
Vor allem, weil er ja auch gern dynastisch denkt. Ne?
Ganz genau, ja. Und das war ganz spannend. Also Eric Trumps Antwort war dann, dass es natürlich einige Kandidaten gäbe, die geeignet wären für dieses Amt, also Marco Rubio beispielsweise, aber auch J.D. Vance, der Vizepräsident. Ich habe dann mal explizit nachgefragt, ob er sich selbst auch vorstellen könnte, eine politische Karriere hier anzustrengen. Und er meinte, er würde es gut machen, das sei seine persönliche Einschätzung, würde sich überlegen müssen, ob er es denn macht, aber es ist auf jeden Fall kein Ausschluss. Also vielleicht erleben wir ja irgendwann mal einen Präsidenten Eric Trump.
Das wäre natürlich sehr gut, du hast ja beste Kontakte.
Ja.
Dann sprechen wir uns spätestens dann wieder. Und sag mal, politische Dynastien haben ja schon auch Traditionen in den USA. Die Kennedys, die Bushs und auch in gewisser Weise die Clintons.
Absolut. Und man merkt ja auch hier, dass diese Trump-Dynastie, wenn wir sie denn so nennen wollen, auch inhaltlich gleich tickt. Also Politikwissenschaftler diskutieren ja immer gern darüber, ob Trump jetzt eigentlich eine Ideologie besitzt oder nicht. Also hat er eigentlich einen festen politischen Kompass oder hat er den eben nicht? Und wenn man sich das anschaut, muss man ja eigentlich zu der Erkenntnis kommen, so richtig stringent, was er da macht, ist es nicht. Also kann man da im Zweifel vielleicht nicht von einer politischen Ideologie sprechen, die er verfolgt. Vielleicht müssen wir das irgendwie anders definieren, weil was ja schon versucht wird, ist, dass dieses Maga-Gedankengut irgendwie überlebt und weitergetragen wird. Also auch wenn das selbst keine Ideologie ist, soll ja die Art und Weise, Politik zu machen, irgendwie weiterleben. Und ich glaube, genau das wird hier auch versucht. Und das sehen wir eben dann auch in so Situationen wie im Interview mit Eric Trump. Der spricht wie sein Vater, der dieselben Inhalte vertritt wie sein Vater. Und ich glaube, dass das schon doch auch in die Richtung geht, sich zu überlegen, wie können wir diese Maga-Bewegung auch für die Zeit nach Donald Trump aufrechterhalten und weitertragen. Und natürlich ist da eben die eigene Familie die erstmal geeignete Wahl.
Und er kennt natürlich seinen Vater bestens. Hat er denn auch was dazu gesagt, wie man ihn lesen, verstehen sollte? Dass beispielsweise jetzt europäischen Politikerinnen und Politikern oder aber auch Bürgerinnen und Bürgern helfen kann, alles einzuordnen mit Blick auf den Zollstreit oder den Irankrieg?
Also er hat auf jeden Fall was dazu gesagt. Das war ganz spannend. Die Frage ist, glaubt man ihm? Also er sagte, dass sein Vater immer ankündigen würde, was er dann täte. Also man müsse ihm nur zuhören. Beispiel Venezuela, die Antwort war, es wird gedroht und versucht zu verhandeln. Und wenn dann kein Ergebnis am Ende bei herumkommt, dann wird eben einseitig von Seiten der Amerikaner gehandelt. In dem Fall, Maduro wird festgenommen. Zölle genau das Gleiche. Also das Argument ist, der Präsident droht mit Zöllen. Man versucht zu verhandeln, gibt es keine Einigung, wie zum Beispiel bei der Schweiz, die ja lange Probleme hatte, mit Trump einen Deal auszuverhandeln. Ja, solche Länder müssen halt eben die Konsequenzen tragen, die so aussehen, dass sie einfach eine Zahl diktiert bekommen. Und das war Erics Antwort darauf, wie wir in Europa auch vielleicht seinen Vater politisch lesen sollen. Die Frage ist, ob das nicht vielleicht auch selbst wieder Verhandlungstaktik ist. Also glaubt man ihm, ja? Also wenn beispielsweise Eric Trump jetzt das Narrativ setzt und sagt, ihr müsst meinem Vater ja nur zuhören und dann wisst ihr, was er macht, wenn ihr nicht so handelt, wie er das will, dann kann man sich natürlich umgekehrt die Frage stellen, ist das vielleicht auch Teil dieser Verhandlungstaktik, den Europäern zu vermitteln, macht lieber, was mein Vater sagt, sonst tragt er die Konsequenzen. Weil wir ja nie über die Konsequenzen für die Amerikaner diskutieren. Beispiel Zölle. Also natürlich tut das auch dem amerikanischen Verbraucher weh, wenn Trump irre hohe Sätze gegen einzelne Länder diktiert. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, so in dieser europäischen Debatte immer hinten runterfällt. Das tut den Amerikanern weh und am Ende dann auch Donald Trump, weil er ja von diesen Amerikanern gewählt werden will.
Es tut ihm weh, gerade auch in puncto Irankrieg. Da gibt es ja mehr und mehr Kritik, auch weil natürlich die Benzinpreise steigen und die Amerikaner lieben ihr Auto.
Stimmt.
Die fahren auch gerne mal 2 Stunden One-Way, nur um ein bestimmtes Restaurant zu gehen. Und auch die Lebenshaltungskosten sind ja generell hier sehr hoch.
Absolut. Und das wird, glaube ich, jetzt auch mit Blick auf die Midterms zum Problem. Wir haben ja im November die Zwischenwahlen hier. Da wird der US-Kongress zum Teil neu gewählt. Und da wollen die Republikaner natürlich ihre Mehrheiten in beiden Kammern, also Repräsentanten aus dem Senat, verteidigen, wenn es geht. Historisch betrachtet ist es oft so, dass das eher nicht gelingt, also dass die jeweils andere Partei dann zu den Zwischenwahlen entweder Repräsentantenhaus oder Senat übernehmen. Aber das will Trump natürlich vermeiden, weil er den Kongress auch braucht, um seine Politik durchzusetzen und natürlich die Sorge hat, dass die Demokraten das blockieren könnten. Das heißt, das ist jetzt eine ganz, ganz entscheidende Phase für ihn, weil er die Wähler so zufriedenstellen muss, dass sie am Ende die republikanischen Kandidaten aufwählen. Und das gelingt natürlich nicht, wenn die Benzinpreise hoch sind. Es gibt total witzige Auswertungen von amerikanischen Großbanken, die mal aufgestellt haben, dass bei den Wahlen immer dann die regierende Partei verliert, wenn die Spritpreise über $4 pro Gallone liegen. Also so eine magische Grenze für die Amerikaner. Also $4 und danach reicht's. Danach sind die sauer, sind wütend und sagen, jetzt muss ich hier irgendwie die regierenden Politiker abstrafen. Also eine Gallone sind, glaube ich, jetzt muss ich umrechnen, das ist ja immer kompliziert hier in den USA, und das sind irgendwie 3,78 Liter. Also wenn wir es umrechnen, ein bisschen mehr als $1 pro Liter. Das ist so die magische Grenze für Amerikaner beim Autofahren. Und da ist er ganz knapp dran. Also heute Morgen mal geschaut, 3,92 oder so. Also das wird sehr spannend. Und er muss jetzt wirklich zusehen, dass der Iran-Krieg nicht für weitere Preisanstiege beim Benzin sorgt, sonst wird es wirklich gefährlich. Und vielleicht, du hast es angesprochen, vielleicht ist es deswegen auch so, dass er jetzt ein bisschen zurückhaltender kommuniziert, dass er schon so ein bisschen zurückrudert, dass er vielleicht gar nicht mehr so aggressiv droht, wie er das noch zu Beginn des Krieges gemacht hat.
Zurückrudern ist das Stichwort. Er spricht jetzt von einem möglichen Herunterfahren des Krieges, versucht so wahrscheinlich seine Landsleute eben zu beruhigen. Auch Sanktionen gegen Teheran wurden gelockert, wahrscheinlich um die Märkte zu stabilisieren, weil gleichzeitig wird ja eine Verstärkung der Truppen gemeldet.
Ja, das ist dann wieder Teil dieser widersprüchlichen Politik. Einerseits will ich natürlich nicht kommunizieren, was vielleicht notwendig ist, um diesen Krieg im Sinne Trumps zu lösen, weil genau das für Probleme sorgt. Wir haben jetzt über die Preise gesprochen, die dadurch steigen. Das ist ja nur das eine. Wenn wir uns ansehen, dass sich auch ehemalige Unterstützer Trumps von ihm abwenden. Also wenn man sich jetzt mal Joe Rogan anhört, zum Beispiel, bekannter Podcaster hier, dann stellt man fest, diese Politik hat eigentlich gar nicht so eine breite Unterstützung innerhalb des Trump-Lagers, weil ja auch die Versprechen vorher mal andere waren. Also auch da dieses Motiv America first und wir kümmern uns um unser Land, um unsere Bürger, um unsere Leute. Das passt ja nicht so wirklich zusammen mit dieser doch sehr stark interventionistischen Politik unter Trump, die man so auch gar nicht erwarten konnte. Und da sehen wir ja wirklich, wie sich inzwischen viele von ihm abwenden. Das macht ihm zusätzlichen Druck. Also nicht nur das Preisniveau, sondern auch die öffentliche Unterstützung, die ihm fehlt. Und dann ist das natürlich ein klassischer Trump-Versuch zu sagen, ich versuche meinen Leuten zu Hause vielleicht erstmal gar nicht so viel zu kommunizieren, was am Ende eigentlich notwendig wäre, um irgendwie diesen Iran-Krieg in seinem Sinne zu lösen.
Ja, und nicht nur außenpolitisch steht er unter Druck, natürlich auch innenpolitisch. Du fliegst jetzt gleich nach Houston. Viel Glück und gute Nerven, kann ich da sagen. Ja, hier wird ja überall gestreikt wegen des Teil-Shutdowns. Von Seattle habe ich fast 4 Stunden in der Security-Schlange gestanden. Und mein Kollege kam aus Atlanta und hat den Flug halt einfach verpasst. Airline-Chefs waren in einem Brief, Flughafenbetreiber rufen Passagiere sogar zu Spenden auf. Sorgen gibt es wohl auch wegen der Fußball-WM. Wie ordnest du das alles ein?
Das ist schon eine spannende Zeit deswegen, weil die Demokraten hier im Land verstanden haben, dass sie diese Shutdowns für sich nutzen können. Also kurz erklärt, das sind am Ende Streitigkeiten über den Haushalt und der Kongress muss in Haushaltsfragen entscheiden und sich zu einer Mehrheit aufraffen können, um bestimmte Finanzierungen durchzuwinken. In dem Fall jetzt geht es um Streit bei der Finanzierung des Heimatschutzministeriums. Das möchte mehr Geld, um beispielsweise die ganzen Abschieberazzien weiter durchführen zu können. Und da sagen die Demokraten natürlich, das können wir nicht mittragen, das können wir nicht unterstützen, weil wir gesehen haben, am Beispiel Minnesota, wie aggressiv die Einwanderungsbehörden da ja vorgehen. Es sind ja 2 US-Amerikaner auch bei Einsätzen getötet worden. Und da sagen die Demokraten ganz klar, unsere Zustimmung für mehr Geld gibt's nur, wenn diese Einsätze künftig nicht mehr so aggressiv ablaufen, wie wir sie in den vergangenen Monaten gesehen haben. Und die Folge ist jetzt, dass Mitarbeiter beispielsweise im Luftfahrtbereich kein Geld mehr bekommen. Also diejenigen, die das Gepäck durchleuchten an den Flughäfen, die werden ja bezahlt von den US-Behörden. Die haben kein Geld, können also ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Und die sagen jetzt natürlich, naja, warum soll ich ohne Bezahlung arbeiten? Ich melde mich krank oder ich kündige und suche mir irgendwo einen anderen Job. Und das ist tatsächlich ein Problem für Trump zusätzlich, weil es die Leute zusätzlich nervt. Und es gibt da auch wieder Umfragen, die zeigen, naja, in so Shutdown-Situationen, wie wir sie jetzt erleben, bekommt eigentlich mehrheitlich immer die regierende Partei Schuld. Also für die Demokraten lohnt sich das total, das zu blockieren, weil man jetzt diese Probleme, die man im Land sieht, immer dem Präsidenten zurechnet, also Trump. Das heißt, ich fürchte, wir müssen schon damit rechnen, dass es an Flughäfen jetzt auch noch ein paar Wochen weiter so zugeht, wie du es jetzt auch erlebt hast auf deinem Flug hierher.
Wie gesagt, gute Nerven und ich glaube, das schreit nach einer weiteren Folge. Lauren Mayer, besten Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Und noch eine Bitte an euch alle. Ich werde in nächster Zeit viele Interviews auf Englisch führen. Bitte stimmt ab hier bei Spotify und Co., ob ihr diese im Original hören möchtet oder doch lieber übersetzt. Soweit die aktuelle Folge von The Wild House. Im Falle von Breaking News melde ich mich selbstverständlich sofort wieder bei euch. Deswegen den Podcast gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. So schwer es mir fallen wird, jetzt bin ich erstmal ruhig und schone meine Stimme. Macht's gut.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.